Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Doc Bartels und hier spreche ich mit Expertinnen und Experten über Medizin, Verantwortung und die Realität unseres Gesundheitssystems. Sachlich, kritisch und nah an der Praxis. Unsere Gesundheitsversorgung in Deutschland steht vor umfassenden Reformen und Veränderungen. Wir haben das Problem einer immer anwachsenden Morbidität, weil die Demografie uns immer eine ältere Bevölkerung beschert, die natürlich mehr medizinische Versorgung braucht. Wir haben aber auch die fehlende Arztzeit. Wir haben Veränderungen mit KI und Digitalisierung. Insofern ist es wichtig, dass sich die berufsständigen Selbstverwaltungen mit einbringen. Und die berufsständige Kammer für die gesamte Ärzteschaft, sowohl für die Niedergelassenen wie für die Ärztinnen und Ärztinnen im Krankenhaus, ist die Ärztekammer. Und deswegen habe ich mir heute Frau Sanitätsrätin Dr. Charis Eibel eingeladen. Sie ist langjährig Mitglied dieser Kammer, sehr engagiert im Weiterbildungsausschuss. Sie ist niedergelassen, war früher aber auch im Krankenhaus tätig, logischerweise. Und sie bewirbt sich auch für das Amt der neuen Kammerpräsidentin bei der aktuellen Kammerwahl hier in Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen, Charis Eibel. Wir duzen uns, wir kennen uns seit Längerem.
Vielen Dank.
Ja, wichtig. Die Ärztekammer spielt eine große Rolle. Es gibt unheimlich viele Aufgaben. Aber auf der anderen Seite, also man ist ja in dem Moment, wo man approbiert ist, also ab der Approbation, ich glaube, man hat dann 4 Wochen Zeit, sich bei seiner zuständigen Kammer zu melden, dann ist man Pflichtmitglied. Und viele Ärztinnen und Ärzte fühlen das auch eben als Pflicht und eventuell sogar Zwang und sehen eigentlich gar nicht so, was macht denn die Ärztekammer für mich? Deswegen so meine Eingangsfrage, die ist schon relativ umfassend, aber dann gehen wir auf die Einzelheiten dann ein. Was würden denn die Kolleginnen und Kollegen schmerzhaft vermissen, wenn es die Kammer nicht gäbe?
Oh, das ist eine schön formulierte Frage. Also schön, dass ich hier sein darf und das ein bisschen erläutern darf. Wir haben als freier Beruf die Chance, das ist ein hohes Gut der Selbstverwaltung. Wir bestimmen unser Berufsrecht und wir bestimmen unsere Weiterbildung. Wenn es uns nicht gäbe, dann gäbe es Ministerialbeamte, die sich ausdenken, wie unsere Weiterbildung auszusehen hat. Der Staat, genau. Dann würden das nicht Mediziner, nicht Ärzte bestimmen. Und deswegen ist Selbstverwaltung ein ein hohes Gut, dass wir sind selber für uns verantwortlich. Wir bestimmen maßgeblich unser Berufsrecht, wir bestimmen maßgeblich unsere Weiterbildung und dafür müssen wir uns auch engagieren. Deswegen, wenn wir es nicht tun, dann überlassen wir es anderen. Und das ist nicht sinnhaft.
Ja, das ist, glaube ich, das Wesentliche. Genau. Ein wesentlicher Teil auch unserer Demokratie, diese Selbstverwaltung. Wir haben ja dann KV auch als Selbstverwaltungsorgan für die Vertragsärztinnen und Vertragsärzte.
Gut, die KV hat ja einen anderen Aufgabenbereich.
Genau.
Ne? Das ist ja die Kammer vertritt alle Ärzte und damit hat sie die ganz wichtige, also ich kann es nur nochmal, die Weiterbildungsordnung zum Beispiel ist ein Hauptmerkmal, was die Ärztekammer beschließt. Da gibt es eine Musterweiterbildungsordnung von der Bundesärztekammer, aber die landestypischen Ausgestaltungen der Weiterbildungsordnung, das ganze Weiterbildungsrecht, finden in Rheinland-Pfalz statt und da gibt es auch Mitsprachemöglichkeiten für die einzelnen Berufsverbände, für rheinland-pfälzische Besonderheiten, die wir hier durchaus auch einbringen können und das ist, wir können unsere Weiterbildung gestalten. Im Berufsrecht zum Beispiel ist das auch ein ganz wesentlicher Teil der Kammerarbeit, ist es auch wichtig, dass wir bestimmen, wie wir miteinander umgehen wollen, wie was wir für Ansprüche an unser Verhalten den Patienten gegenüber haben, wie wir uns anderen Berufsgruppen gegenüber verhalten wollen oder sollen. Das sind ganz wichtige Dinge, die uns als Ärzte betreffen.
Ja, ihr vertritt auch die, wie nennen Sie das, Ehrengerichtsbarkeit. Das heißt, ihr könnt auch standesrechtliche Verfehlungen oder
natürlich,
sowas dann.
Die gesamte berufsrechtliche, also wenn Kollegen sich nicht standesgemäß verhalten, dann wird das von der Kammer geahndet. Ja. Also wenn sich Patienten beschweren oder Kollegen gegeneinander, also das ist, da müssen wir Wege finden, moderierend eingreifen. Das ist schon durchaus interessant und ja. Die Ärzteschaft ist vielfältig, wie alle anderen Menschen auch.
Das ist klar.
Von daher ist das schon.
Aber es ist auch ein durchaus politisches Organ, oder? Also ich sag mal, wenn jetzt solche Dinge, wir haben jetzt ganz neu nochmal eine Transplantation, Organtransplantation-Gesetzgebung und dann bringen sich natürlich auch die Kammern ein in die politischen Diskurs.
Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt der Kammerarbeit, die das politische Sichtbarwerden der gesamten Ärzteschaft.
Ja.
Wir Ärzte leiden, finde ich, so ein bisschen in der Außendarstellung darunter, dass wir uns auseinanderdividieren lassen. Da gibt es Partikularinteressen und da hat auch die KV ein anderes Standing, die vertritt halt die niedergelassenen Ärzte. Jetzt sind die Krankenhausärzte natürlich auch eine große Gruppe, die auch politisches Gewicht haben muss. Also diese Gesamtheit der Ärzteschaft, der Diskurs der verschiedenen divergenten Meinungen, dieser Austausch ist extrem wichtig und da sehe ich die Kammer in vorderster Front, dass die Kammer in ihren Gremien diesen Austausch pflegt, die verschiedenen Sichtweisen zusammenführt und dass wir dann gemeinsam uns einigen auf eine Stimme nach außen. Das wäre mein großer Wunsch, das zu stärken, weil auch in der Kammerarbeit gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen von manchen Dingen und es ist manches besser, wenn wir das in der Familie diskutieren und nach außen gemeinsam eine Meinung vertreten.
Ja, das fände ich auch. Es hat auch auf Bundesebene zwischen KBV und Bundesärztekammer immer mal geknirscht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da die Zusammenarbeit wesentlich stärken, wesentlich gemeinsamer und entschiedener auftreten als Ärzteschaft.
Kleines Beispiel oder so vom Diskurs. Wir hatten es neulich das Thema davon, es hört ja keiner mehr auf uns. Ne? Es ist Deutscher Ärztetag in Hannover und wir tauchen gar nicht in den Nachrichten auf, außer dann mit dem Schlussplädoyer. Aber es ist aber auch eine Frage, dass was haben wir denn zu sagen? Wenn wir uns nur in Partikularinteressen aufteilen, dann ist es ja kein Wunder, dass uns keiner zuhört.
Ja.
Ne? Also von daher müssen wir uns konstruktiv in den Dialog einbringen, weil wir wissen ja, wie es läuft. Wir wissen, wie medizinische Versorgung funktioniert, wo es an der Basis hapert, wo es in den Praxen Probleme gibt, wo es in den Krankenhäusern Probleme gibt. Und das müssen wir konstruktiv in den Dialog mit einbringen.
Absolut. Aber ich glaube, das ist so ein Punkt, den auch manche Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen vermissen, auch von der Kammer. Also diese politische Tätigkeit nach außen kommt mir manchmal so ein bisschen zu kurz, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Klar, bei dem Ärztetag wird natürlich die Eröffnungsrede vom Ärztekammerpräsidenten, das ist so der wesentliche Fakt, der dann immer auch mit auch in der Presse dann auftritt. Ich meine, ich weiß, das ist sehr schwierig. Pressearbeit ist nicht einfach. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man eben Kolleginnen und Kollegen fragt nach der Kammer und sowas, dann sagen die immer, Beispiel GOE, sage ich jetzt mal, so richtig gut vertreten haben die uns nicht, 30 Jahre alte GOE und die wird jetzt um 6% erhöht.
Ja, aber gerade bei der GOE sieht man ja das Grundproblem der widerstreitenden Interessen.
Die verschiedenen Arztgruppen.
Das ist ein Teil, sind die verschiedenen Arztgruppen, der andere Teil sind private Krankenversicherungen und also Beitragszahler und Leistungserbringer. die ja manchmal auch deckungsgleich sind. Also wenn wir als überwiegend Privatversicherte dann auch die ganzen höheren Rechnungen zahlen sollen, wird auch. Aber das ist sehr multifaktoriell, warum es so lang dauert. Und da hilft halt manchmal nur lautes Schreien nicht so viel.
Das sehe ich auch ein, ja. Auf der anderen Seite nochmal, welche Berufsgruppe vereinbart mit der jeweils zuständigen Versicherung ihre Tarife? Machen das die Rechtsanwälte auch, dass sie mit ihren Rechtsschutzversicherungen ihre Tarife aushandelt? Oder macht das die Architektenkammer? Oder
Nein, das ist halt
doch schon ungewöhnlich,
das,
oder?
Das ist ungewöhnlich, natürlich. Aber wir müssen auch da, so ist Demokratie, einen Konsens herstellen, weil die GOE muss durch einen Bundestag. Und da sitzen dann auch viele Menschen, die entscheiden. Also von daher ist der Kompromiss das A und O. Und der muss funktionieren. Und es gibt ja durchaus auch Menschen, die sagen, oder Kollegen, die sagen, es ist ganz gut, dass die Änderungen, die in der GOE drin sind. Also es gibt ja nicht nur die Kritiker, aber natürlich ist es wie überall, sind die Kritiker meistens ein bisschen lauter.
Ja, das natürlich.
Das gehört zum Geschäft.
Ja, aber es verändert sich schon viel. Also jetzt haben wir, also was mich so ein bisschen bewegt, ist auch teilweise die KI, die jetzt immer mehr eine größere Rolle spielt, auch da müssten wir, glaube ich, Rechtsnormen einführen, in welchem Maße darf KI, ich sage jetzt mal, den Arzt oder die ärztliche Diagnostik ersetzen oder ergänzen oder wie auch immer. Ja. Das wird sicherlich auch ein Thema sein, ich sage mal, da kommt einiges auf uns zu.
Ja. Das ist so, und da sieht man auch, dass durchaus eine ganze Anzahl von Kollegen durchaus auch ein bisschen naiv noch unterwegs sind. Ja. Also man kann ja inzwischen mit KI, dann gebe ich die Daten in die KI ein und kriege das Gutachten raus. Das ist höchst illegal, aber das sind solche Dinge, die theoretisch möglich sind. Und damit muss man sich ein Regelwerk schaffen, und dafür ist auch Berufsrecht zuständig.
Natürlich. Ja, klar. Natürlich. Wie sieht das aus? Auch, wir haben ja auch das Problem Delegation, Substitution. Diesen Übergang ist meistens ganz fließend. Ich war gestern auf einer Veranstaltung von der BAM Ersatzkasse, da war der CEO da, von Lilien Care. Das ist ein Unternehmen, die machen jetzt ganz viele Praxen. Mhm. Und der hat sich ganz stolz da oben hingestellt und hat gesagt, 50% unserer Patienten in unserer Praxis werden gar nicht mehr vom Arzt gesehen.
Okay. Dann ist das KV-Recht sicherlich tangiert, weil der Arzt-Patienten-Kontakt abgerechnet werden, wenn man das so öffentlich macht, ne?
muss man sagen. Aber was darf?
Das betrifft Kammerrecht natürlich. Und da in dieser Diskussion Substitution und Delegation müssen wir uns aber auch ehrlich machen.
Müssen wir uns ehrlich machen.
Weil wir kommen, also 50 Jahre zurück gab es natürlich eine Schwester im Dorf, die sich die Schürfwunde angeguckt hat und gesagt hat, nee, musst du nicht zum Arzt.
Die Gemeindeschwester.
Ja, die Gemeindeschwester, genau. Heutzutage gibt es die MFA am Empfang. Und wenn man sich so ganz ehrlich macht, sagt die auch ab und zu, naja gut, da musst du jetzt nicht zum Doktor rein, da schmier mal was drauf und gut ist. Das gibt es ja alles schon. So, dann ist das jetzt aber Delegation, die MFA darf das, aber die Gemeindeschwester in dem Sinne darf es nicht mehr, weil da ist ja kein Arzt, der die Verantwortung übernimmt. Und wir müssen da schon auch trennen, wo sind die Diskussionen tatsächlich um Verantwortlichkeiten, und dann muss man die auch benennen. Man kann ja durchaus in die Diskussion gehen und sagen, andere Berufsgruppen müssen Verantwortung übernehmen. Könnte man ja diskutieren. Aber es geht schon auch immer ein bisschen um die Bezahlung hinterher. Hm. Wer von welchem Budget? Und das gehört auch dazu. Ja,
das ist die Problematik.
Und ich finde, da müssen wir uns schon auch in Diskussionen versuchen, zumindest ehrlich zu machen, die ganzen Schichten zu beleuchten. Und nicht nur, dass so die erste Reihe sagen, nee, das geht gar nicht. Ne? Sondern vielleicht auch, warum geht es nicht? Und was steckt dahinter, wenn man das zulässt? Ne? Und dann kann man auch gemeinsam Probleme lösen.
Ja, wir haben auf der einen Seite, wie gesagt, die hohen Kosten, die hohen Ausgaben, die GKV nicht mehr stemmen kann. Wir haben auf der anderen Seite dann auch noch den Arztzeitmangel. Ich nenne es gar nicht mehr Arztmangel, sondern den Arztzeitmangel. Also müssen wir uns ja Optionen überlegen, wie wir damit auskommen können. Und das wäre ja eine Möglichkeit.
Und wir müssen auch überlegen, ob Arztzeit erforderlich ist. Ja. Ja. Also jetzt simples Beispiel, ich bin niedergelassene Gefäßchirurgin, ich mache die Hälfte meines Arbeitstages Ultraschalluntersuchungen.
Ja.
Es gibt durchaus andere Länder, da machen das keine studierten Ärzte.
Ja.
Die Patienten sind aus meiner Sicht, auch wenn es jetzt provokant sein mag, nicht schlechter versorgt. Aber wenn das jemand anders macht als ich, bekomme ich es von der KV nicht bezahlt. Also mache ich es natürlich. Und das sind solche Dinge, die komplett bis zum Ende durchdacht werden müssen.
Ganz klar.
Und wo es dann mit eine Rolle, wie kann man unser Gesundheitssystem finanzierbar machen?
Ja, ja, ja.
Das muss man schon sagen.
Dafür gibt es, wie gesagt, mit dem PA gibt es da einen neuen Beruf. Ja. Ich habe es auch schon erlebt im Krankenhaus, mit den sogenannten ATAs, die anästhesiologisch-technische Assistentin oder OTAs, operationstechnische Assistenten, die teilweise durchaus in der Lage sind, auch von mir Ausbildungsstand, eine Narkose zum Beispiel als ATA mit zu betreuen, werden allerdings überwacht. Der junge Assistenzarzt wird auch von seinem Oberarzt überwacht.
Da kommen wir jetzt aber wieder in eine Diskussion rein. Wenn der ATA heißt er, das macht, wie lernt denn der junge Assistenzarzt dann die Narkosen?
Das ist wieder also das Ausbildung,
ist,
das ist
ein
haben wir dann
ganz, ganz, ganz schwieriges Problem.
Ja.
Wie gestalten wir unsere Weiterbildung? Aber auch da gibt es natürlich Länder, in denen der Arzt in Weiterbildung kein Blut abnimmt, weil da gibt es andere Menschen dafür. Die kommen zu uns und die haben noch nie in ihrem Leben Blut abgenommen, weil es dort nicht ärztliche Aufgabe ist. Also von daher muss man diese Dinge sehr komplex durchdenken.
Richtig. Genau. Ja, Weiterbildung ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Wir haben jetzt auch demnächst, stellt uns unser Gesundheitsminister hier in Rheinland-Pfalz die neuen Rahmenbedingungen des Krankenhausreformgesetzes in Rheinland-Pfalz dar. Da werden Leistungsgruppen an Krankenhäusern vergeben und das bedingt natürlich, dass einige Krankenhäuser gewisse Leistungsgruppen und damit Abteilungen verlieren, nicht mehr alle medizinischen Leistungen anbieten können. Auch das ist nachher ein Problem mit der Weiterbildung. Wie kann der Arzt sich umfassend in seinem Fachgebiet dann auch weiterbilden?
Ja, dazu gehört der eine Teil, genau, dass Leistungen nicht mehr an allen Häusern angeboten werden, dass Häuser, die volle Weiterbildung haben, gewisse Dinge nicht mehr durchführen. Das geht in den komplexeren Eingriffen jetzt. Ich komme ja aus dem chirurgischen Fachbereich, da ist es klar, da wird halt der Wippel da nicht mehr durchgeführt oder die Kolonresektion. Es geht aber auch eigentlich ohne Krankenhausstrukturgesetz umgekehrt, weil eine Gallenoperation oder eine Blinddarmoperation an einem Maximalversorger oder an der Uniklinik ist unsinnig. Das rechnet sich nicht. Das Haus macht Defizite, das funktioniert so nicht. Es wird natürlich noch gemacht, damit in Klammern jetzt natürlich auch die volle Weiterbildung gegeben ist. Aber sinnvoll wäre ein anderes Konstrukt. Mhm. Sinnvoll wäre natürlich eine Verbundlösung, dass die Uniklinik ein oder zwei oder drei kleinere Häuser in der Peripherie hat, dass man eine Verbundweiterbildung macht oder einen Befugnisverbund und gemeinsam die komplette Weiterbildung darstellt. Das ist auch das, was wir künftig brauchen, weil wir müssen, damit wir, also das ist ja meine Herzensangelegenheit. Ich mache seit 20 Jahren Weiterbildungsbefugnisse in Rheinland-Pfalz, also berate sie mit und schlage sie dem Vorstand vor, dass die Weiterbildung von heute sind die Ärzte von morgen. Wir müssen diese Kollegen gut ausbilden, sonst haben wir gelitten, weil wir brauchen die in 10 Jahren oder so, ne? Oder vielleicht noch früher.
Ja.
Und als unsere Behandler vielleicht, wer weiß.
Und uns Behandler,
natürlich auch. Von daher ist das schon eine Sache, wie können wir in diesen veränderten Zeiten Weiterbildung qualitativ hochwertig aufs Gleis bringen. Und da brauchen wir eine laute Stimme, weil Weiterbildung ist das Erste, was hinten runterfällt. Und da brenne ich dafür, das muss ich wirklich sagen.
Ja.
Weil das war schon in den letzten Jahren so mit dem DRG-System. Weiterbildung war nicht Teil des DRG-Systems. Das lief so nebenbei. Das heißt, wenn die Daumenschrauben enger wurden, wenn in der Klinik die Fallzahlen gesteigert werden mussten, die OP-Zeiten verkürzt, ja, was fällt als erstes runter? Die Weiterbildung, weil es ist ja logisch, der Assistenzarzt, der die Galle operiert, der braucht halt, was weiß ich, eine Viertelstunde länger.
Da gab's keine
und die Zeit haben wir nicht, also macht der Oberarzt es halt mit der Schwester am Tisch alleine.
Ja.
Und der Assistent diktiert seine Briefe in der Zeit, weil die Schreibkraft ist ja auch abgeschafft. So kann Weiterbildung nicht funktionieren.
Und das ist auch ein Problem der Zentrenbildung, oder? Ich habe das mal gelesen gehabt, dass es auch Zentren, die sich also speziell Struma-Zentrum nennen oder sowas, da darf auch nur noch der hochqualifizierte Arzt dann die Leistung eigentlich erbringen,
ja,
oder?
Ja.
Und da fehlt dann auch
das
Anlernen und die Weiterbildung des jungen Assistenten.
Genau. Und es sind dann auch so und so viele Kompetenzen, die dann zum Beispiel auch aus dem stationären Bereich in den ambulanten Bereich gehen. Die werden in der Klinik gar nicht mehr durchgeführt. Ambulante Weiterbildung ist schwierig zu finanzieren. Also ist teilweise finanziert für gewisse Facharztentitäten, aber der Gefäßchirurg gehört nicht zu den grundständigen Facharztentitäten. Da gibt es keine Förderung, keine auskömmliche Förderung.
Keine auskömmliche. Also wir haben in Rheinland-Pfalz, wie gesagt, zumindest eine teilweise Förderung, kämpfen aber politisch dafür, dass diese facharztliche Weiterbildung weiter ausgebaut wird, ähnlich wie bei der allgemeinmedizinischen
unbedingt
Ausbildung. Ne?
Vor allen Dingen, wenn es politisch gewollt ist, dass mehr in die ambulante Versorgung reingeht, auch die Krankenhäuser mehr ambulant machen, dann muss ja da auch Geld reinfließen für die Weiterbildung. Sonst werden diese Kompetenzen nicht mehr vermittelt.
Ja.
Und das kann es nicht sein.
Ja, deswegen fand ich auch immer, wie gesagt, da setzen wir uns ja auch an für die Verbundweiterbildung auch zwischen Krankenhaus und niedergelassenen Bereich. Haben wir jetzt auch ein paar Beispiele, wo das gut funktioniert. Mhm. Also man bemüht sich da. Auch im pädiatrischen Bereich haben wir das jetzt übrigens auch ganz neu. Und ich glaube, das wird auch noch mehr ausgebaut werden. Das wird noch mehr kommen, weil natürlich viele Leistungen sich in den ambulanten Bereich hinein verlagert haben und die dann im Krankenhaus oder in der Uniklinik einfach nicht mehr gemacht werden. Ja, also da gibt es sicherlich Möglichkeiten. Ja, Zusammenarbeit KV und Kammer, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch gerade in diesem Hinblick. Da können wir, glaube ich, unheimlich viel gemeinsam auf den Weg bringen.
Ja.
Also das halte ich für eins der wesentlichen Dinge. Welche Rollen und Aufgaben werden denn zunehmend wichtiger? Wo sehen Sie so dann die Rolle der Landesärztekammer oder auch der Kammern insgesamt jetzt in Zukunft bezüglich eben halt, unserer, ich sag jetzt mal den, Sie hatten das vorhin erwähnt, der freie Arztberuf. Ja. Sind wir denn noch so frei als Arztberuf? Also das stelle ich jetzt mal auch in Frage. Also einmal kann ich, wie gesagt, als angestellter Arzt bin ich vielleicht mittlerweile in einem Hedgefonds geleiteten medizinischen Versorgungszentrum oder der Chefarzt bekommt ein gewisses Kontingent an Operationsleistungen, das er im Jahr zu erbringen hat. Wir im niedergelassenen Bereich, wir müssen unsere therapeutischen Maßnahmen an den finanziellen Möglichkeiten gestalten. Da gibt es ja schon unglaubliche Eingriffe in unsere Therapiefreiheit, in unsere Tätigkeit.
Ja. Das ist ein schwieriges Unterfangen, weil also wir schränken ja auch selber unsere Freiheiten ein, gewollt mit irgendwelchen Leitlinien oder sowas, wo man schon sagt, also medizinisch wäre es ganz gut, wenn man das macht, aber man kann es begründen, wenn man es anders macht. Ja. Das ist ja auch bei ganz vielen Bereichen im KV-Wesen so. Wenn ich jetzt die Norm sprenge, weil ich halt so und so viele Patienten mit einer anderen Grunderkrankung hatte, ich muss es begründen.
Ja.
Wenn ich es begründe und dass man da verstärkt darauf hinwirkt, dass wir in unserer Fachlichkeit selbstbestimmt bleiben.
Ja.
Ich muss es dann halt begründen. Diese Mühe muss ich mir schon machen. Also so, dass man alles nehmen kann, wie es gerade ist, funktioniert halt auch nicht.
Aber ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also das geht auch mal so ein bisschen verloren. Auch, sagen wir mal, bei unserer neuen Generation. Auch der angestellte Arzt im Krankenhaus ist ein freier Arzt.
Er muss diese Entscheidung, die er fällt,
selbst.
Da muss er selbst fällen und er muss selbst dahinter stehen. Und wenn er das nicht kann, muss er die Verantwortung dafür ablehnen und das auch kundtun.
Ja.
Ganz genau.
Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der ja auch so in der neueren Generation so ein bisschen verloren gegangen ist.
Ja, wobei, da sehe ich dann schon durchaus auch uns Kammern in der Pflicht, dass man das dass man da Kollegen unterstützt in dieser Hinsicht.
Ja.
Und wir müssen da auch aufpassen, jetzt auch zum Beispiel in andere Richtung von Weiterbildung. Es werden Zeugnisse geschrieben, wo inzwischen unter der Hand schon gesagt wird, dass diese Zeugnisse gar nicht stimmen. So geht das nicht. Ja, so funktioniert das nicht. Wenn wir haben eine Selbstverständnis, dass ich glaube dir, wenn du sagst, dein Kollege hat so und so viele Narkosen gemacht, dann glaube ich dir das.
Natürlich.
Und wenn man das untergräbt und von vornherein sagt, naja, ich bescheinige dir das irgendwie.
Das ist einfach vom Ende, ne? Das ist ganz
genau,
klar.
Genau. Ja. Und da kann man nur, und das ist so ein bisschen, kommt einem das manchmal vor wie so ein Kavaliersdelikt, ne? So nach dem Motto, ich bin halt da mal zu schnell gefahren oder sonst irgendwas. Und das ist es nicht. Ja? Diese Denke muss man, glaube ich, manchmal wieder ein bisschen auf den Tisch bringen.
Jetzt haben wir schon ganz viel davon gesprochen, auch von, ich sag mal, der jungen Ärztegeneration, die wir mitnehmen wollen, die wir einbinden wollen, die wir möglicherweise auch vielleicht aktivieren wollen, in der ärztlichen Selbstverwaltung, in der Kammer auch tätig werden sollen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Einmal, wie gesagt, die mehr Frauen tatsächlich auch in die Selbstverwaltung, in die ehrenamtliche Tätigkeit mit einzubeziehen, aber auch die jüngere Generation. Man hat so ein bisschen früher immer gesagt, naja, die Kammer, das sind die alten weißen Männer, da muss sich mal was ändern, oder?
Klar, aber damit kämpft ja jeder, diese Generations, also den Nachwuchs ranzukriegen. Ja. So, das ist ja ganz, ganz überwiegend schwierig. Jetzt, wenn ich mich so in den Vertreterversammlungen umschaue, du hast völlig recht, dann sitzen da die meisten Ü60, die meisten männlich, wobei das ja zusammenhängt. Also die Kollegen, die jetzt so, also als ich angefangen habe zu arbeiten, war halt die Mehrzahl männlich. Ja. So, von daher sitzen natürlich, ich bin ja jetzt auch nicht mehr 40, also von daher sitzen da schon in unserem Alter die meisten Herren. So. Nur es wandelt sich ja was in der Gesellschaft. Wir haben viel, viel mehr Frauen im Beruf. Die Hälfte ist jetzt, glaube ich, weiblich.
Ja, wir haben ja im Studium schon
deutlich mehr Frauen. Ja. So. Und es sind einfach andere Familienmodelle. Ja. Das ist auch für die Männer anders. Also die Variante, der Mann geht arbeiten, die Frau kümmert sich um die Familie, hält den Rücken frei und dann kann er nach der Praxis noch ins Ehrenamt gehen. Das gibt es ja nicht mehr so. Das heißt, wenn ich jetzt die nachfolgende Generation mitnehmen will, dann muss ich Formen finden, mit denen die auch zurechtkommen. Und dann kann ich nicht sagen, naja gut, die ist jung und hat Kinder, dann ist die sowieso gleich wieder weg. Und nein, die müssen abgeholt werden, mit eingebunden werden, mit zum Beispiel Hybrid-Sitzungen oder sowas.
Genau, dass da man kann das, man ja jetzt Gott sei Dank
dass man das machen kann. Also jetzt zum Beispiel Vertreterversammlung der Landesärztekammer in Mainz und ich bin junge Ärztin in Trier. Ja, ja, dann fahre ich 2 Stunden zu der Vertreterversammlung, 2 Stunden wieder zurück. Wahnsinn. Und habe das Gefühl, es wird nur heiße Luft produziert.
Werde ich für sowas eigentlich freigestellt?
Nein.
Auch nicht von den Krankenhäusern? Auch nicht?
Nein, nicht
okay,
mehr.
Das wäre ja auch ein Punkt.
Also es gibt sicherlich Arbeitgeber, die sagen, wenn man in gewissen hierarchischen Strukturen weiter fort, dann, dass sie das zu schätzen wissen und dass sie das, aber das ist nicht die Regel.
Ja, ja.
Und Ehrenamt ist ja jetzt auch durchaus nicht nur vergnügungssteuerpflichtig. Nein. Und die Aufwandsentschädigung ist jetzt auch nicht so, dass man da, also fürs Geld macht man es nicht, für die Ehre auch nicht immer. Und dann ist es schon schwierig. Und wenn, um junge Leute zu bekommen, um den Bogen wieder zu schließen zu deiner Frage, muss ich natürlich auch einen Verein anbieten, der ein gutes Image hat.
Ja.
Weil wer will denn
attraktiv?
Attraktiv, genau. Das ist das Wort. Weil wer will denn irgendwo mitmachen, wo man sagt, boah, die Kammer schon wieder, was wollen die denn? Das nervt und sowas. Ne? Das heißt, wir müssen uns positiv darstellen, aufhübschen, ein bisschen aufhübschen müssen wir schon.
Ja.
Also dabei, wie gesagt, ich bin ja 20 Jahre da schon dabei, da ist schon vieles hübsch.
Ja.
Man muss es aber auch mal nach außen bringen.
Ja.
Ja, das ist schon, da sind ganz, ganz viele engagierte Mitarbeiter, auch in den Bezirken, sind total, also wir sind ja ganz breit aufgestellt. Es gibt ganz viele, die mitmachen. Aber es geht manchmal so im allgemeinen Unmut unter.
Ja.
Und das ist sehr schade.
Und manchmal muss man sie auch, wie gesagt, einfach mitnehmen. Und ich sag mal, manchmal muss auch einer, der, ich sag mal, langjährig da mit drin ist, auch mal einen Platz machen, damit wieder ein Neuer da reinkommt.
Das ist das eine. Und bevor er Platz macht, macht er am besten Folgendes. Wie vor 20 Jahren, als ich dann in die Kammer gekommen bin, sagte der damalige, gerade frisch gewählte Kammerpräsident, der Herr Hessenauer, sagte dann, und du machst Weiterbildung, du kannst das.
Ja.
Ich habe gedacht, wie, was, ich kann das? Ja, du kannst das, mach.
Ja.
So, dieses sonst hätte ich es auch nicht gemacht.
Genau, ne?
Und
genau.
Da jetzt unsere, die nachfolgenden Generationen überwiegend weiblich werden, Frauen müssen auch ein bisschen aufgefordert werden, was zu machen. Das ist so. Wir ticken da ein bisschen anders. Das ist so.
Wunderbar. Ja, wir hatten, kommen schon zum Schluss, wir haben also wirklich das Thema Wandel ausgesprochen, intensiv jetzt eigentlich mal besprochen, aber auch die Wichtigkeit, wie gesagt, der ärztlichen Selbstverwaltung, das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass wir die Möglichkeit haben, tatsächlich unser Berufsbild, unsere Regeln selbst zu bestimmen, das ist ein Geschenk, das wir auf keinen Fall, denke ich, irgendwie aufs Spiel setzen sollten. Deswegen würde ich sagen, wäre meine letzte Frage gewesen, was darf die Kammer, die Selbstverwaltung, auf keinen Fall verlieren? Ich glaube, das hat sich damit eigentlich...
Was darf sie auf keinen Fall verlieren?
Eben diese, also, diese Möglichkeit. Dieses, eben. Ja. Wir also sehen, also ich... Ich weiß nicht, ob es bei der Kammer so ähnlich ist, aber wir sehen immer mehr Eingriffe des Staates bei uns in der Selbstverwaltung.
Ja, ja, ja,
das ist teilweise schon so, dass wir nicht mehr eigentlich eigenständig handeln können, weil wir durch die staatlichen Vorgaben tatsächlich so eingeschränkt sind.
Ja, bin ich bei dir, genau. Aber da muss man halt schauen, ein bisschen sich zukunftssicher aufzustellen. Mhm. Ja, dass man schon... ja, gewisse Sachen, Digitalisierung und sowas, da müssen wir in Vorleitung, wir müssen es machen. Mhm. Ja, wir können, weil ansonsten kommen andere Player von außen und sagen, ihr habt es nicht auf die Kette gekriegt, wir kümmern uns jetzt drum. Und das kann, das darf nicht sein.
Dafür ist die Kammer da.
Ja.
Genau. Ganz herzlichen Dank an alle Zuhörer und Zuseher. Ich denke, wir haben mitgekriegt, dass also Verwaltung, Kammer nicht nur Reglementierungen sind, nicht nur das Erheben von Satzungsleistungen, sondern dass diese Kammer lebt. Und sie lebt von Ärztinnen und Ärzten, die sich mit einbringen. Und deswegen, ich glaube, nochmal unser gemeinsamer Aufruf, gehen Sie zur Kammerwahl, engagieren Sie sich in der Kammer. Das ist ganz, ganz wichtig für unseren Beruf und für die Zukunft unseres Berufs.
Ja, wir brauchen eine starke Stimme. Das noch mal vorneweg. Wir haben das letzte Mal eine Wahlbeteiligung von 30% gehabt.
Das muss besser werden.
Damit hat man keine starke Stimme.
Das muss besser werden.
Ja.
Herzlichen Dank, Karin.
Sehr gerne.
Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Danke.
Das war Talk mit Doc Bartels. Hier sprechen wir über das, was im Gesundheitswesen wirklich zählt. Sachlich, kritisch und nah an der Praxis. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, freuen wir uns über ein Abo. Alle Folgen und zusätzliche Infos finden Sie auf www.talkmitdocbartels.de. Komplett werbefrei. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren.